Ich lese uns zum Anfang ein kleines Abschnitt aus Buch Joshua, Kapitel 24. Das ist das letzte Kapitel in diesem Buch. Ja, Kapitel 24, Buch Joshua, ab Vers 14. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm freudig und rechtschaffen. Und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratenstroms und in Ägypten, und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk und sprach: Das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. So ein kleines Text. Wir wissen, Joshua, der war Nachfolger von Moses und hat das Volk in das gelobte Land eingeführt. Moses hat das nicht getan. Und das ist das letzte Kapitel, wo er sozusagen von letzten Worten, was er Einweisungen spricht zu dem Volk, wo er das Volk vor einem Fakt steht: Gott hat euch geführt, Gott hat euch das Land gegeben. Und das Volk, der hat viele Wunder gesehen. Wir haben bei Moses viele Wunder gesehen, wie er aus Ägypten ausgezogen ist. Die haben Wunder erlebt, wie sie durch die Wüste gegangen sind. Und mit Joshua haben wir auch ganz viele Wunder gesehen, wie sie das Land erobert haben. Sie haben gesehen praktisch, wo, wenn sie Gott dienten, wenn sie ihm treu waren, Gott hat gesegnet. Die haben gesiegt, die haben das Land eingenommen. Die haben erlebt, wo sie untreu waren, dass sie eine Niederlage erlebt haben und müsste dafür büßen. Und eigentlich aus dieser Perspektive her zu sehen, könnte man sagen, das ist das einzige richtige Wörter, was man sagen könnte. Das sei von uns ferne, dass wir lebendigen Gott verlassen und anderen Göttern dienen. Klar, ist doch logisch. Wenn man solche Wunder erlebt hat, wie kann man auch was anderes sagen? Und trotzdem, wie wir wissen, wenn wir auch weiterhin lesen, Zeit, wo die Propheten kamen, Zeiten, wo die Könige kamen, immer wieder und immer wieder war das Volk bestraft, weil sie immer wieder von lebendigem Gott weggegangen sind in der Nachfolge, dass sie ihm untreu waren. Und heute ist meine Predigt ist eigentlich von der Treue. Treue, das ist das, wozu wir uns streben. Wir wollen unserem Herrn treu sein. Aber mir ist die Frage entstanden, wovon hängt eigentlich die Treue? Wie kann ich treu bleiben oder sein? Warum ist das Volk, wir wissen, dass das Volk Israel, das ist irgendwie ein Bild von einem Christen. Wenn wir das ganze Leben vom Volk Israel anschauen und das Leben von einem Christen, wir sehen da ganz viele Parallele. Und ich brauche nicht zu sagen, dass wir im Leben die Treue zu unserem Herrn auch sehr oft brechen. Und die Frage ist, warum? Ich habe eine Zeit lang gedacht, die Treue, ja, da muss man, die ist von Weisheit abhängig. Also wir sehen, das Volk Israel, die hat den Rückblick gehabt auf das Leben davor. Und wenn die überlegt haben und sagen, ja, wenn wir das Segen von unserem Herrn erleben möchten, und wir wollen nicht bestraft werden, natürlich wollen wir dem Herrn dienen. Und da sei ferne, dass wir den anderen Göttern dienen. Das ist irgendwo eine Weisheit. Irgendwo ist das eine Erfahrung. Aber wenn wir weiterhin lesen, und ich, heute möchte ich lesen von König Salomon, ich bin zu Hause Altes Testament momentan am Lesen, und diese Kapitel, was ich vorgelesen habe, die haben mich nochmal auf dieses Gedanken gestoßen, wenn wir Salomon anschauen. Salomon, der weiseste Mensch. Gott hat zu ihm gesagt, weil das hat ihm sehr gefallen, dass Salomon die Weisheit gewählt hat, als Gott ihn gefragt hat, was wünschst du dir? Stellt euch mal vor, wir haben heute Geburtstagskind, und man würde sagen zu dem Geburtstagskind, was wünschst du dir? Und Salomon sagte, ich möchte Weisheit. Vor mir steht eine wichtige Aufgabe, ich muss das Volk führen und ich habe irgendwo so Angst. Schon jetzt eine weise Entscheidung. Aber Gott hat ihn so gesegnet, dass er sagte, vor dir gab so ein Mann nicht und nach dir kommt so ein Mann nicht. Der weiseste Mensch auf unserem Planeten, der je gelebt hat und leben wird. Man könnte zum Beispiel, wir schlagen jetzt Sprüche, ich habe nur zwei Stellen. Eigentlich, wenn wir ganze Sprüche lesen, der Salomon, das ist ja seine Sprüche, er schreibt ganz viel über die Weisheit. Aber hier nur zwei Stellen, so zwei kleine Stellen lese ich aus dem Kapitel 28. Vers 9. Wer sein Ohr abwendet, um die Weisung nicht zu hören, dessen Gebet ist ein Gräuel. Wer sein Ohr abwendet davon, dass er eine Weisung zuhört, sogar sein Gebet ist ein Gräuel. Eine Weisung. Ich weise dich auf, ich unterrichte dich, ich werde dir etwas aufklären. Wir wissen, wir sehen, wie hoch Salomon diese Weisheit schätzt. Und wir können eigentlich nur zustimmen. Wir weisen unseren Kindern auch immer. Und habt ihr bestimmt schon so gedacht, irgendwann, vielleicht nicht mit unseren Kindern, vielleicht im Gespräch mit jemandem, ach, nur wenn ich in mein Gehirn, meine Gedanken reinpflanzen könnte, dann würde er sowas nicht tun. Das, was er tut, das ist doch unlogisch, das ist nicht weise sozusagen, so sanft ausgedrückt, ne? Das ist töricht, was er da macht. Das ist doch offensichtlich. Wenn er das tut, dann kommen die und die Folgen. Also wir brauchen Weisheit im Leben. Wir sind damit einverstanden. Und Salomon sogar sagt, wenn du betest, wenn du zu Gott kommst, aber du schätzt diese Weisungen nicht, sogar ist dein Gebet ein Gräuel. Wie kannst du zum Gott kommen und ihn anbeten, ihn loben und preisen, wenn du die Weisung missachtest? Das heißt, dass du nicht einmal Streben hast, dein Leben irgendwie zu ändern. Wir machen Fehler, das ist kein Geheimnis, kein Wunder, nichts Neues. Jeder macht Fehler, aber unsere Leben und unser Streben, diese Fehler nicht zu machen. Wir wollen Gott treu sein. Treu kann ich eigentlich nur bleiben, wenn mir jemand zeigt, schau mal, hier hast du einen Fehler gemacht. Dann weiß ich wenigstens, dass ich einen Fehler gemacht habe und versuche, dieses Fehler zu korrigieren, nicht zu machen. Aber wenn du das ignorierst, dann ist das dein Gebet ein Gräuel. Weiterhin schreibt der 14. Vers, wohl dem, der Gott alle Wege fürchtet. Wer aber sein Herz verhärtet, wird in Unglück fallen. Wohl dem, der Gott alle Wege fürchtet. Nicht in irgendeinem bestimmten Bereich seines Lebens. Und in anderen Bereich sagt er, naja, hier bin ich nicht ganz einverstanden. Sondern alle Wege fürchtet. Furcht des Herrn heißt, ich habe Angst, mich zu sündigen. Ich habe Angst, gegen Gott zu gehen. Wenn er sagt, ich muss so handeln und ich mache anderes, dann weiß ich, ich werde in Unglück fallen. Wenn ich das verachte, wenn ich das missachte, wenn ich das ablehne. Und wir kommen noch nachher zum konkreten Beispiel, aber wir können auch wahrscheinlich von eigenem Leben sagen. Vielleicht haben wir schon so eine Erfahrung gemacht. Dass wir irgendwas Negatives erlebt haben, weil wir ganz gewiss gewusst haben, wie wir zu handeln haben, aber haben es trotzdem nicht getan. Aber er sagte, wohl den, der Gott alle Wege fürchtet. Was kann man von so einem Mann sagen, der zu dieser Erkenntnis gekommen ist? Wenn er sagt, alle Wege müssen wir unseren Herrn fürchten. Das ist ein weiser Mann. Und wahrscheinlich würden wir von so einem Menschen sagen, der ist bestimmt Gott treu. Er hat auch das Hohelied oder das Prediger geschrieben, Entschuldigung, Prediger, das Buch Prediger, das ist auch von Salomon. Das ist ein Buch, wo er, ja, wenn ich mich so ausdrücken darf, nach dem Sinn des Lebens gesucht hat. Er hat alles ausprobiert, wenn wir dieses Buch lesen. Und ganz am Schluss, wo er schon alles ausprobiert hat, er hatte ja Möglichkeiten, der war ja König. Seine Kapazitäten waren nicht erschöpfbar vom Geld her. Und letztendlich kommt er zu so einem Ergebnis, wo er alles zusammensummiert und schreibt in seinem letzten Buch vom Buch Prediger, Kapitel 12, 13., 14. Verse. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehrer hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles. Was verborgen ist, er sei gut oder böse. Die Summe aller Lehren zusammen, alles, was jemand irgendwie dir unterweisen kann, irgendeinen Ratschlag geben kann, er sagte, das Wichtigste ist, dass wir Gott fürchten und halten seine Gebote. Dass wir treu sind, mit anderen Worten. Könnte man wirklich meinen, dieser Mensch müsste wahrscheinlich sehr treu sein. Aber interessant, dass wenn wir sein Leben, Geschichte lesen, 1. Buch Könige, dann sehen wir seine Ende. Ich lese jetzt nicht das Ende, ich lese jetzt, wo Gott ihm sozusagen Versprechen gibt, dass sein Reich nicht aufhören wird. Lass uns mal diesen Vers mal anhören. Das ist 1. Buch Könige, Kapitel 9, Vers 4. Und du, wenn du von mir wandelst, das spricht Gott zu Salomo, wie dein Vater David gewandelt ist, mit rechtschaffenem Herzen und aufrichtig, dass du alles tust, was ich dir geboten habe, und meine Gebote und meine Rechte hältst, so will ich bestätigen den Thron deines Königstums über Israel ewiglich, wie ich deinem Vater David gesagt habe, er soll dir nichts fehlen an einem Mann auf dem Throne Israels. Wenn du mit einem rechtschaffenen Herzen und aufrichtig wandelst, dass du alles tust, wie ich schon sagte, nicht irgendwas, nicht irgendein Bereich des Lebens, sagte so, hier bin ich Gott gehorsam, mein privates Leben, meine Beziehung mit meiner Frau, da ist ganz andere Kapitel, da denke ich etwas anders. Nein, in allem. in allem. Und sagte, wenn du in allem tust, dann wird dein Königreich ewiglich. Aber genau Salomon ist eigentlich daran schuld, dass Königreich von Israel sich gespaltet hat. Dass nachher jüdisches Reich und Reich Israel geworden sind. Gerade Salomon. Er war so weise, dass er geschafft hat, dass Holz, der besonders edel war, den gleichen Wert wie auch irgendein beliebiger Holz war. Er hat die Wirtschaft so aufgekurbelt, dass man Kupfer und so teure Buntmetalle nichts wert waren. Silber ist im Preis gefallen. Nur Gold, was noch wirklich zählte. Keine Kriege gab es. Erster Könige, Kapitel 11, ab dem ersten Vers. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen, die Tochter des Pharao und Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische und Hethitische, was für Frauen. Aus solchen Völkern, von denen der Herr der Israeliten gesagt hatte, geh nicht zu ihnen und lass sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen verleiten sein Herz. Und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, so dass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Und diente Salomo der Astarte, der Göttin, deren von Sidon, und den Milkom, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. Und Salomo tat, was den Herrn missfiel, und folgte nicht völlig dem Herrn, wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe dem Chemosh, dem gräulichen Götzen der Moabiter, auf dem Berge, der von Jerusalem liegt, und dem Milkom, dem gräulichen Götzen von Ammoniter. Ebenso tat Salomon für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Götzen räuchten und opferten. Und der Herr aber wurde zornig über Salomon. Es ist interessant und unbegreiflich, dass so ein weiser Mensch, der davon schreibt, dass die Summe aller Lehren, dass wir Gott fürchten, plötzlich baut für seine Frauen irgendwelche Höhen, lässt zu, dass man da Opfer bringt, räuchert. Und wir haben wir gelesen, der hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Wenn er für jeden das gemacht hat. Das ist nicht irgendein Mal, dass er mal zur Seite ging. 1000 Frauen. Für jeden da irgendein Räucherwerk bauen. Nicht solche Werte, Altar. Können wir uns das vorstellen? Und vor allem, wo ist die Weisheit geblieben, als er diese Frauen genommen hat? Wo Gott doch ganz klar gewarnt hat, ihr sollt nicht zu denen gehen und ihr sollt die Frauen nicht entnehmen. Er hat ganz klar gewarnt, die werden eure Herzen verleihen, den Göttern zu dienen. Und das war er so. Hat er gedacht, Mensch, ich bin so weise, ich bin so klug und das, was der Gott gesagt hat, bei mir trifft das nicht zu? Davids Willen hat Gott gesagt, dein Reich werde ich von dir nehmen, aber nicht in deinen Tagen, sondern bei deinem Sohn. Aber nicht ganzen, auch wegen dem Vater Davids. Ein Stamm bleibt bei ihm und die anderen 10 gebe ich dem anderen. Nicht einmal wegen Salomo, sondern wegen seinem Vater, der treu war. Salomo hat Treue gebrochen. Und in staunlicher Weise, seine Weisheit hat ihm dabei nicht geholfen. Er hat das Königreich, also der jüdische Stamm ist hinter seinem Sohn geblieben von Salomo und die anderen 10 hatten Jerobeam, den Sohn Nebats. Das ist die gleiche Kapitel, ab Vers 26 lesen wir. Und dieses Jerobeam, der war ein Diener beim Salomon. Und Gott gibt diesem Diener, der läuft nachher weg von dem Salomon nach Ägypten, kommt zurück, wo er gestorben ist und sein Sohn zur Macht kam oder König wurde. Er kommt zurück und kennen wir diese Geschichte. Ne? Dieser Sohn, wo er König wurde, da kommt dieses Jerobeam mit dem Volk zu ihm und bietet, dein Vater Salomon, der hat ein starkes Joch auf uns gelegt. Mach, dass es etwas leichter wird. Und dieser Sohn von Salomon, der hält einen Rat zuerst mit den Ältesten und die sagen, wenn du das tust, wie das Volk sagt, dann werden die dir nachfolgen, dann werden die für immer dein Diener sein. Ich weiß nicht, warum hat es das nicht angenommen, dieses Rat. Der hielt noch einen Rat mit Jugendlichen in seinem Alter. Und die sagen, ach was, du sollst so antworten, dass mein kleiner Finger ist breiter ist als die Lehnen meines Vaters. Er hat euch gedemütigt mit Peitschen, ich werde euch demütigen mit Skorpionen. Soviel ich weiß, Skorpionen sind auch Peitschen, aber mit solchen Hacken waren. Wenn man dann mit geschlagen hat, dann haben die also so größere Schaden eingerichtet haben. Die haben so Stückchen Fleisch rausgerissen beim Peitschen. Er wollte zeigen, ich habe die Macht. Und dann steht es geschrieben, dass die gegangen und bleib selbst, was haben wir für Anteil an David? Und sind weggegangen. Und wo dieser Sohn von David schickt nachher Leute, um Geld einzusammeln, die wurden einfach gesteinigt. Er musste fliehen und sich retten. Königreich hat sich gespaltet. Man könnte meinen, Mensch, Moment mal, das ist doch, er hat da irgendwas vermasselt. Er ist doch selber schuld, weil er den Rat den Älteren, die weise entschieden haben und weise geraten haben, nicht befolgt. Selber schuld. Aber interessant, wenn wir das lesen, das sind eigentlich die Folgen von seinem Vater. Vom Salomon, weil er die Treue gebrochen hat. Jetzt ererbt der Sohn die Folgen davon, trifft auch falsche Entscheidungen. Das Wort des Herrn, was er prophezeit hat, kommt in Erfüllung. Weil sein Vater die Treue gebrochen hat. Er war schuld daran, nicht sein Sohn, dass der Königreich gespaltet wurde. Ich habe, wenn wir diese Geschichte von Jerobeam weiterlesen, ich lese diesen Vers 6, 38. Oder ab 37. Oder sogar ab 35, so. Aber aus der Hand seines Sohnes will ich, das spricht Gott zu diesem Jerobeam, ich das Königreich Königtum nehmen und will dir 10 Stämme und seinem Sohn einen Stamm geben, damit mein Knecht David vor mir eine Leuchte habe alle Zeit in der Stadt Jerusalem. die ich mir erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. So will ich nun dich nehmen, dass du regierst über alles, was dein Herz begehrt, und König sein sollst über Israel. Wirst du nun gehorchen allem, was ich dir gebieten werde, und in meinem Wegen wandeln und tun, was mir gefällt, und meine Rechte und Gebote halten, wie mein Knecht David getan hat, so will ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich es David gebaut habe, und will dir Israel geben. Interessant, man könnte meinen, Salomon, ja, der hat das vielleicht nicht geschätzt, er war ja ein Sohn vom König. Und nach was für ein König? David, ja, war so ein geehrter König. Der hat ihm eine gute Erbe hinterlassen. Der hat sogar für den Tempel vieles vorbereitet. Aber dieser Jerobeam, der war einfach ein Knecht. Der war ein tüchtiger Knecht, der war erfolgreich, aber trotzdem, der war ein Diener. Und jetzt stellt euch mal vor, zu irgendeinem Diener kommt und sagt Gott, dir gebe ich 10 Stämme, nehme ich vom Salomon weg, beziehungsweise seinem Sohn, ihm nur ein Stamm hinterlasse und dir gebe ich 10. Manchmal denken wir, ich würde treu sein, wenn ich Gottes Stimme hören würde. Wenn er mir ganz klar sagt, was ich zu tun habe. Wenn ich seine Hand wirklich sehe, hier, bitteschön, er sieht die Hand, er sieht oder hört das Versprechen. Wenn du in allem tust und das tust, was mir gefällt, und meine Rechte und meine Gebote halten, dann genau wie David werde ich dich segnen. Stückchen weiter, nächste Kapitel 12, Vers 26. Und Jerobeam dachte in seinem Herzen, das Königtum wird nun wieder an das Haus Davids fallen. Wenn das Volk hinaufgeht, um Opfer darzubringen im Haus des Herrn zu Jerusalem, so wird sich das Herz dieses Volkes wandeln zu ihrem Herrn Rehabeam, das ist der König von Juden, dem König von Juda, und sie werden mich umbringen und wieder Rehabeam, dem König von Juda, zufallen. Und der König hielt einen Rat und machte 2 goldene Kälber und sprach zum Volk, es ist zu viel für euch, dass ihr hinauf nach Jerusalem geht. Siehe, da ist ein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Noch kurz davor, Gott verspricht ihm, sein Königreich für ewiglich aufzubauen, wenn er treu wird. Jetzt hat er Angst um das Reichtum und macht selbst 2 goldene Kälber. Und sagt zu Israel, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Sein Schicksal, Gott hat gesagt, dein Königreich wird dir auch weggenommen. Also wir sehen ganz deutlich, dass Weisheit und das Erkenntnis, das Begegnung mit Gott, das Sehen seiner Wunder, haben keinen Einfluss darauf, dass der Mensch Gott treu ist. Ich weiß nicht, inwiefern ihr euch mit diesen Gedanken schon befasst habt, wovon hängt meine Treue ab? Wenn wir diese Geschichte weiterhin lesen, das ist noch eine, wir haben keine Zeit, ich weiß nicht, soll ich jetzt schließen oder soll ich weitermachen? Weil es ist noch eine sehr interessante Geschichte von einem Propheten, der zu diesem Jerobeam kommt und bringt dieses Urteil, was Gott gesprochen hat, und er macht ein Zeichen, gibt einen Befehl seinen Soldaten, ihr sollt ihn festnehmen, und seine Hand ist verdorrt. Da konnte sie nicht mehr zurück bewegen. Und der wendet sich zu diesem Propheten und sagt, bitte, bete Gott an, damit ich meine Hand wieder zu mir drehen kann. Er macht ein Wunder. Direkt, unmittelbar. Ein Wunder. Er betet und er kann seine Hand wieder bewegen. Und er sagt zu diesem Propheten, komm mit, ich mache dir ein Geschenk. Das ist jetzt Geschichte um diesen Propheten. Vielleicht würden wir sagen, Treue hängt von einer Erfahrung, was der Mensch mit Gott gemacht hat. Er war ja schon ein Prophet. Er hat wahrscheinlich ganz viele Erfahrungen gemacht. Gott über ihm Wunder getan hat. Das ist auch eine ganz andere Stufe. Ne? Eine Sache, wenn wir sehen, jemanden ist erfolgreich, vielleicht haben wir sogar ein bisschen Neid, wenn wir jemanden sehen. Aber hier, der persönliche Erfahrung und persönlicher Erfolg, was ein Mensch mit Gott hat, dieses Prophet. Dieser Prophet sagt, nein, ich komme nicht mit dir, weil Gott hat zu mir gesagt, ich soll nicht diesen Weg zurückkommen und ich soll hier kein Brot essen. Er sollte praktisch kommen, Urteil sprechen und anderen Weg wieder sofort gehen. Wissen wir, was da hinten nachher passierte? Ein anderer Prophet hat ihn sozusagen angelogen, hat gesagt, ich bin auch ein Prophet. Und der Herr hat zu mir gesagt, komme zu mir, weil er wollte ihn unbedingt einladen, dass er in seinem Hause Brot isst. Und komischerweise, dieser Prophet, die ganz klare Anweisung bekommen hat von Gott, er ist gekehrt zu diesem Propheten. Er hat da gegessen. Und dieser Prophet, der ihn angelogen hat, bekommt von Gott und spricht Urteil über diesen Propheten und er sagt, du wirst umkommen. Und dieser Prophet steht auf, geht, eine Löwe trifft ihn, der Löwe tötet den Propheten, aber sein Esel fasst ihn nicht an. Er bleibt stehen an der Leiche von dem Propheten, zur anderen Seite steht der Esel. Er hat ihn nicht aufgefressen, er hat den Esel nicht kaputt gemacht. Alle haben gesehen, das hat mit Wunder zu tun. Und dieser Prophet hat gesagt, weil er das Wort des Herrn nicht befolgt hat, weil er ungehorsam war. Auch persönliche Erfahrung mit Gott hilft uns nicht, dass wir treu bleiben. Wovon hängt denn Treue? Joshua sagte, ihr könnt wählen. Wissen Sie, mir ist plötzlich klar geworden, dass meine Treue hängt nur von einem Sachen ab, von meiner Entscheidung. Meine Weisheit hilft mir nicht, meine persönliche Erfahrung hilft mir nicht. Nur von meiner Entscheidung, wenn ich will, ich muss jetzt wählen, wem ich diene. Klar, Weisheit und Erfahrung, die helfen mir, keine Frage. Aber das ist keine Garantie dafür, dass ich treu oder Treue halte. Und wenn ich mein Leben anschaue und wir unser Leben anschauen, wir werden feststellen, das ist so. Wir leben vor Gott und irgendwo denken wir, ich bin doch ein Christ und eigentlich ist mit mir alles okay. Aber wenn ich alle Sachen, alle Bereiche anschaue, werde ich immer wieder feststellen, in welchen Bereichen ich die Treue immer wieder breche. Und solchen Momenten oder solchen Bereichen gibt es ganz viel. Zum Beispiel Beziehung zwischen Mann und Frau. Wir haben Anweisung, wie Gott die Sache ansieht. Wie die Frau zum Mann sich verhalten muss, wie der Mann zur Frau, wie die Eltern zu Kindern und umgekehrt. Was sagen wir? Heute ist das nicht mehr aktuell. Dass eine Frau den Mann unterordnet ist, wer macht das schon? Und damit machen wir eigentlich, naja, eigentlich bin ich Gottes Kind und eigentlich bin ich treu. Aber in diesem Bereich, naja, ist nicht so wichtig. Wir können aufzählen, Spende, Gottesdienste besuche, Verhalten zwischen Mann und Frau. Wir sehen die Frucht des Geistes, Liebe, Freude. Aber das ist, wir haben vor kurzem ein Thema im Bruderrat gehabt über Zungenreden. Interessant, dass die Menschen suchen ein so ein offensichtliches Bestätigung dafür, dass der Mensch irgendwie so ganz besonders geistlich ist, wenn er Zungen reden kann. Aber das ist überhaupt keine Bestätigung. Über Zungenreden steht geschrieben, das ist eine Gabe. Gabe, wenn ich jemandem etwas gebe. Er geht vorbei, ich gebe ihm eine Kuhle, er besitzt jetzt eine Kuhle. Nicht, weil er irgendwie besonders ist, der besitzt die Kuhle, weil ich ihm gegeben habe. Besonders geistlich sehen wir eigentlich an der Frucht des Geistes. An der Frucht erkennen wir die Bäume. Wenn wir die Treue halten, wenn wir uns dafür entschieden haben, dann kann man erkennen, ja, der Mensch ist wirklich treu. Wie der David. Wie der Mose. Und das ist nur meine Entscheidung. Gott möge uns segnen, dass wir diese Entscheidung treffen. Weil Gott richtet unsere Gesinnung, wie in Hebräer 12, glaube ich, steht. Ne? Das Wort des Gott dringt durch, bis er scheidet Leib und Seele und richtet die Gedanken des Herzens. Auf Russisch heißt «помышление сердечное». Ne? Unseres Vorhaben, so wie wir denken. Ich habe mal von einem Prediger gehört, so ein schönes Beispiel. Er sagte, Gott richtet uns danach, aus welchem Herzen wir etwas tun. Nicht nachdem, wie erfolgreich wir waren. Zum Beispiel, wenn ein Kind malt für seinen Vater ein Bild, ein kleines Kind, und sagt, Papa, das ist ein Pferd. Und Papa schaut auf das Blatt und sieht da nur zwei Kreise mit vier Stöcken. Er weiß, das ist eigentlich kein großes Bild, was man irgendwie groß aufhängen kann. Seine künstlerische Begabung ist noch zu wünschen übrig. Aber das Kind hat wirklich ein Pferd gemalt. Das sind keine Kreise mit Stöcken. Er kann das nur einfach noch nicht besser. Natürlich, wenn dieser Kind groß geworden ist und schon 25 und das gleiche Bild nochmal schenkt, dann ist das was anderes. Ne? Aber in erster Linie, der hat das aus seinem Herzen, aus der Liebe zu seinem Vater gemacht. Wir schauen sehr oft, wie erfolgreich der Mensch ist und sagen, was ist das für ein Christ? Gott sieht anders. Er sieht auf das Herz an, steht es geschrieben. Deswegen auch so ist das mit unserer Treue. Vielleicht irgendwie treffen wir nicht hundertprozentig etwas. Aber ist das wichtig, dass wir unsere Entscheidung haben, Jesus zu folgen, von ganzem Herzen. Wir sehen auch von David, dass er da auch gesündigt hat, aber er hat Buße getan. Salomon, der ist noch diesen Jerobeam hinterhergelaufen und versucht ihn zu töten. Anstatt Buße zu tun und seine Fehler zu korrigieren. Deswegen möge Gott uns segnen. Amen.